EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Moin, moin, liebe Retail-Interessierten. Heute spreche ich mal wieder mit einem Handelsunternehmen aus Hamburg, Otto. Zu Gast Dr. Boris Evenstein, Bereichsvorstand Retail and Marketplace, Otto.de.
Es muss Relevanz geboten werden im Sortiment. Es muss zu einem attraktiven Preis angeboten werden. Und darüber hinaus noch, es muss auch das Gefühl aufkommen, da geht was auf Otto, da passiert was. Heute ist ein spezieller Deal, das ist ein Angebot, es ist ein Offer too good to refuse.
Mit einem Kauf bei Otto treffe ich eine gute Entscheidung. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Dass ich als Kundin das denke, ist das Ziel der Hanseaten. Ich spreche mit Boris darüber, was er unternimmt, um die Magie der Marke Otto auszubauen. Sortiment, Storytelling, Competition und KPIs. Boris' Markteinschätzungen waren für mich auch deshalb so spannend, da er oftmals einen sehr internationalen Blick auf den deutschen Markt hat. Mein Name ist Caroline Martens und ich blicke hier mit euch gemeinsam in den Maschinenraum der wichtigsten und innovativsten Handelsunternehmen. Meine erste Frage an Boris war: Die 90er, MTV London, du bist VJ bei dem Musiksender, interviewst internationale Stars. Was hast du in dieser Zeit gelernt?
Okay, gut. Also wir gehen zurück in meine Jugend. Okay, es sind die 90er, Mitte der 90er, wir sind in London. Man muss dazu sagen, London erlebt in der Zeit so eine Art absolute Boomphase nach irgendwie langen Jahren der Thatcher-Regierung. New Labour ist an der Macht, New Labour ist nah in der Popkultur. Ich erinnere mich da an einen Titel von Esquire Magazine, wo Tony Blair neben Oasis steht und diese Zusammenführung von, wie soll ich sagen, Politik, neuem wirtschaftlichen Kurs, Populärkultur, Kunst, Musik, es war quasi auf dem Höhepunkt. Young British Artists sind entstanden, Tracy Emin, Damien Hirst, UK-Popmusik war an allen Ohren und ich war mittendrin. Unter anderem auch versucht mal Damon Albarn von Blur zu interviewen, mit mittelmäßigem Erfolg. Damon Albarn ist natürlich eine coole Socke und hat auf sowas keinen Bock, sich von irgendwelchen 19-Jährigen mit sehr starkem amerikanischem Akzent redenden Moderatoren interviewen zu lassen. Nee, aber was habe ich in der Zeit gelernt? Also das war eine Zeit von extremem wirtschaftlichen Wachstum und Aufschwung, wahnsinnigem Optimismus, Kapitalmärkte in Großbritannien explodiert, neue Produkte, neue Wachstumsfinanzierungen. Die Kulturindustrie und Kulturproduktion waren aller Munde und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, in der Zeit dort bei MTV mitten in der Kulturszene, dann später an der Universität Kulturwissenschaften zu studieren und dort so mitzuerleben, wie sich so gewisse popkulturelle Trends dann entwickeln. Also das Ganze noch vor Social Media, vor dem Handy, eigentlich kaum vorstellbar, aber trotzdem wahnsinnig spannend.
Mm. Du bist dann nicht beim Fernsehen geblieben, sondern hast in London Soziologie studiert, bist auch promoviert, warst dann etwa 11 Jahre bei McKinsey in Johannesburg, dann Berlin, 6 Jahre Zalando und seit Mai 2024 bist du Bereichsvorstand Retail and Marketplace bei Otto.de. Da verantwortest du das Handelsgeschäft auf Otto.de und eben auch den Marktplatz. Und wir werden in unserem Gespräch über die Magie von Marken sprechen und wie sich diese Magie in die Plattformökonomie einordnen muss und an welchen Schrauben ihr dreht, damit ihr euren Kunden Relevanz, Verlässlichkeit und Qualität garantieren könnt. Was macht denn eine Marke zu einer starken, magischen Marke?
Super Frage und tatsächlich wäre da, also das wäre dann schon gleich mal die Begründung, warum man trotz irgendwie Kulturwissenschaft oder Soziologiestudium in der Wirtschaft irgendwas Sinnvolles am Ende machen kann, weil man sich natürlich mit dem Thema Marke und wie wirkt Marke auf Begehrlichkeit oder persönliche Identität oder die Darstellung des Selbst im öffentlichen Raum, das sind ja alles so Themen aus diesen Feldern, die aber wahnsinnig wichtig sind, am Ende letztlich ganz banal für den Kommerz, ja, also und das Verständnis, wie sowas funktioniert, kann dann durchaus nützlich sein. Vielleicht eine kurze Anmerkung. In meiner Beraterzeit habe ich meine Zeit so ein bisschen aufgeteilt. 6 Jahre Deutschland, 6 Jahre Johannesburg. Und da können wir, wenn das irgendjemand interessiert, können wir dann noch ein bisschen später genauer drauf einsteigen. Aber auch dieser Wechsel aus Deutschland raus in sogenannte Emerging Markets, für mich persönlich sehr wichtig und entscheidend. Aber zurück zu den Marken. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie man sich dem Thema nähern kann, ohne zu philosophisch zu werden. Und mein Vorschlag wäre folgender. Es gibt ja einen Diskurs in der Plattformökonomie, der die Relevanz von Marken etwas digital darstellt. So im Sinne von, Marke war mal relevant, ist heute nicht mehr relevant. Marke wird ersetzt durch Rezensionen. Also wir brauchen eigentlich keine Marke, wir haben eine Kundenbewertung. Und ehrlicherweise brauchen wir vielleicht noch nicht mal die, weil wenn das Produkt sichtbar ist und einen attraktiven Preis hat, dann gibt es einen Grund, warum das da steht. Sonst würde es gar nicht sichtbar sein, weil wir davon ausgehen müssen, dass quasi der Fundus an potenziellen Produkten unendlich ist. Und das, was in meinem Feed dann da auftaucht, das muss sich ja irgendwie schon bewährt haben. Insofern, goodbye Marke, hello Trend. Der Trend ersetzt quasi das, was inspirierend und spannend ist an einer Marke. Das macht jetzt quasi die Newness oder die Hotness aus. Und ansonsten regelt sich der Rest über den Preis. Ich glaube, diese Darstellung ist etwas zu einfach.
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, mein Feed regelt das für mich. Ich gucke mir alles über Rezensionen an. Ich würde noch sagen, bei mir spielt schon noch so Vertrauen eine Rolle. Also was Irrationales irgendwie auch. Ne?
Absolut. Das Spannende an der Marke ist, dass wir von der Marke reden können, wenn der Gegenstand die Ebene des reinen Nutzwertes verlässt und auf so einer symbolischen Ebene weiter agiert. Und was bedeutet das? Also wir nähern uns jetzt schon fast so Karl Marx, ja, irgendwie all that is solid melts into air, also quasi sublimiert in eine symbolische Ebene. Darauf möchte ich gar nicht so sehr hinaus, sondern tatsächlich ganz pragmatisch. Ja? Also während man natürlich, wenn man sich eine neue Schere kauft oder sowas, ja, oder ich blicke hier gerade auf meinen Schreibtisch, ja, ein Tacker oder so eine Tesafilm-Abrolle oder sowas, ja, kann man natürlich argumentieren, dass der Nutzwert, den symbolischen Wert der Marke möglicherweise für diese Produktgattung überwiegt. Fair enough. So, bei fast allen anderen Einkäufen geht es immer irgendwie auch ein bisschen um die symbolische Ebene. Was bedeutet das? Was für eine Art von Mensch bin ich hier, wenn ich mir dieses Ding anziehe, kaufe, auswähle? Bin ich eine Miele-Kundin oder bin ich eine pragmatische, clevere Hanseatik-Kundin, die auch Qualität zu einem deutlich oder zu einem ganz anderen Preispunkt sich gönnt? Also die Bedeutung schwingt immer mit. Besonders spannend ist das, wenn man typischerweise mit männlichen Kunden, manchmal auch mit Frauen, aber typischerweise mit männlichen Kunden über Autos diskutiert und die einem eine Autokaufentscheidung anhand des Nutzwertes erklären wollen. Ne? Also natürlich braucht man diesen Sportwagen, der gleichzeitig 574 PS hat und einen Hybridantrieb, denn die Sicherheit, die man dadurch erlangt beim schnellen Fahren durch Kurven, ist natürlich extrem nützlich und auch wichtig in brenzligen Situationen, wenn man da mal rausbeschleunigen muss. Ne? Natürlich ist das alles Quatsch. Ne? Das sind alles symbolische Dimensionen, an die die Marken sehr, sehr lange gearbeitet haben, teilweise über Dekaden da rein investiert haben und dadurch natürlich Begehrlichkeit schaffen, Traffic treiben, also jetzt banal zurück im Kommerz angekommen, ne? Also einfach Traffic aggregieren und interessante Geschichten erzählen. So, und zurück zu dieser diametralen Darstellung. Klar gibt es viele Bereiche, in denen Marken ersetzt werden durch einfach Non-Brands mit guter Qualität und hoher Rezension, die sich quasi so hochgearbeitet haben im Ranking, wenn man so will, ihren Status verdient haben. So, trotzdem ist in wahnsinnig vielen Sortimentsbereichen die Marke einfach orientierungsstiftend. Ja? Wenn wir über Mode nachdenken, vollkommen klar, weil das dass die offensichtlichste Präsentation der eigenen Identität im öffentlichen Raum, klar, aber auch in der Technik ganz genauso. Ja? Ist man jetzt ein Mensch, der einen Grundig-Fernseher hat oder jemand, der die allerneueste Neuheit von der Consumer Electronics Fair in Las Vegas zu Hause stehen hat? Ne? Das sind alles sehr, sehr symbolisch wichtige Punkte. Und natürlich muss man die verstehen. Wenn man vernünftig Merchandising machen möchte, muss man dieses Zusammenspiel verstehen. Noch eine ganz kurze Idee. Und zwar, was ich in dem Zusammenhang auch häufig höre, ist, China kann nicht Marke. Ne? Also wir haben neue Marktteilnehmer, die teilweise direkt von der Manufacturing-Basis ihre Produkte beziehen. Und die können nicht Marke. Die müssen auch nicht Marke. Die haben einfach Qualität und einen vernünftigen Preis. Und dadurch hat sich Marke aufgelöst. Das stimmt auch nicht ganz. Es gibt durchaus überzeugende Marken, die entstehen aus Asien und aus China, die auch eine eigene Fanbase haben und die auch nicht unbedingt immer zum niedrigen Preispunkt auftreten müssen. Ne? Also, ich jetzt ganz kurz ein Beispiel geben kann. Wir haben so Saugwischroboter, die sind teilweise sehr erfolgreich am Markt, von einer Marke namens Dreamy, nehme ich einfach mal raus. Da kann so ein Top-Produkt schon 1.499 Euro kosten. Und hat eine wahnsinnige Fanbase, ist super erfolgreich in dem Marktsegment oder in Events wie Black Friday. Und das signalisiert mir, klar, es gibt auch neue Marken und es gibt auch Marken aus China.
Werbung. Vocvo ist eine Kommunikationslösung für den Handel, die Kollegen und Geschäfte weltweit miteinander verbindet, um die Effizienz, den Betrieb und das Kundenerlebnis zu verbessern. Kunden wie Tesco, Jysk und Primark vertrauen auf die Headsets, die über 250.000 Kollegen weltweit unterstützen.
Also ich glaube, wir sind beide einer Meinung, dass es immer noch starke Marken gibt und auch Marken einen Sinn haben und eben nicht komplett ersetzt werden durch, was weiß ich, Rezensionen oder Social-Media-Bewertungen. Und du hast das ja eben gesagt mit der Tesafilmrolle, ne? Dann frage ich mich jetzt vielleicht auch die Brücke zu Otto.de. Wir können über Markenprodukte sprechen. Was für einen Kopfhörer habe ich zum Beispiel gerade auf, ne? Was trage ich für Schuhe? Aber Händler sind ja auch Marken. Also absolut. Otto steht ja auch etwas für etwas. Und dann vertraue ich vielleicht nicht in die Marke der Tesafilmrolle. Das ist mir dann egal. Aber ich kaufe meine Fast-Moving Consumer Goods bei Otto, weil ich Otto vertraue, weil Otto steht für mich für Vertrauen und Verlässlichkeit. Wofür steht denn die Marke Otto.de? Was ist euer Markenversprechen?
Die Verkaufsstätte hat eine Marke und die ist auch extrem wichtig. Gerade wenn wir uns einmal links und rechts im Wettbewerb umschauen, ich mache es jetzt erstmal ein bisschen plakativ und ohne Namen zu nennen, aber wir gucken auf der einen Seite in einen gesichtslosen Giganten, wenn ich das so artikulieren kann, wo man überhaupt kein Gefühl dafür hat, was eigentlich dahinter steht. Ja, in westlicher Richtung, in östlicher Richtung ganz genauso. Ja. Und um sich von diesen gesichtslosen Giganten abzugrenzen, brauchen wir als Verkaufsstätte natürlich eine eigene Marke. Haben wir auch. Ne? Otto gibt es seit 75 Jahren. Die meisten Menschen, oder ja, ich würde sagen, die meisten Menschen in Deutschland haben irgendwie schon mal den Namen Otto gehört und viele verbinden noch deutlich, deutlich mehr damit. Ne?
Den Katalog. Also ich glaube, viele würden noch sagen, absolut, den Katalog, aber vielleicht Leute jetzt um die 20 würden vielleicht gar nicht mehr das so auf dem Schirm haben, oder?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es auch eine junge Fangemeinde, die Otto für sich so verbucht hat als irgendwie...
Ja, nee, ich meine nicht, dass ihr keine jungen Kunden habt, sondern dass die euch nicht mehr mit dem Katalog assoziieren.
Ja, das auf jeden Fall.
Also weil
das
ich kenne den Katalog noch. Ne?
Absolut. Das glaube ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganz, also unsere jüngsten Kunden, sie sich vorstellen können, dass man da durch so ein 1000-Seiten-Ding geblättert ist und dann irgendwie so angekreuzt und so. Das kann sich, glaube ich, kaum einer mehr vorstellen aus der Generation. Nee, aber die Verkaufsstätte hat eine Marke. Unser Ziel ist, ganz klar für Qualität, Vertrauen und Expertise zu stehen. Das bedeutet, dass wenn man bei Otto was kauft, das Gefühl, was ich einstellen soll, ist, da habe ich eine gute Entscheidung gemacht. Das war das Richtige.
Und wenn du sagst, auf der einen Seite sind die gesichtslosen Giganten und auf der anderen Seite seid ihr, inwiefern seid ihr nicht gesichtslos?
Super Frage, ne? Also klar, kann man immer viel behaupten, aber wieso hat man jetzt mehr Persönlichkeit oder Charme oder löst mehr Vertrauen aus als eine Unternehmung, die operativ sehr stark performt und das Vertrauen einfach reinholt durch das Lieferversprechen oder sowas in der Art, ne? So.
Wobei, ich glaub, vielleicht kurze Anmerkung für mich, ich habe mehr Vertrauen zu Otto als Amazon, allein deswegen, weil ihr auch aus Deutschland seid. Also ich glaube, das ist dann manchmal auch einfach so einfach, ne?
Manchmal ist es so einfach, ne? Stark inhabergeführt natürlich, mit sehr, sehr starken Werten, mit sehr starken Prinzipien rund um Nachhaltigkeit zum Beispiel. Und wenn man das dann auch lebt und beispielsweise den Anteil nachhaltiger Produkte immer weiter erweitert, sich mit den neuesten Standards auseinandersetzt, darüber auch einen offenen Diskurs führt. Na, sowas produziert schon mehr Vertrauen, als wenn man dazu einfach nichts sagt oder in manchen Fällen auch Produkte verkauft, die weder zugelassen noch besonders, die sogar gesundheitsschädlich sein können. Also ne, da gibt es ja durchaus eine Spanne. Also ich glaube, die Qualität der Produkte, die Aussagen, die Reputation, die Historie der Firma und natürlich einfach Day-to-Day in der Leistung, die geliefert wird. Ne? Ist das Sortiment da? Sind die Sachen zu einem Preis verfügbar, dem man vertrauen kann? Kommen sie auch in der Zeit, die da angegeben ist? Hat man das Gefühl, dass der Kunde da einfach eine gute Entscheidung gemacht hat? Das muss man jeden Tag aufs Neue beweisen. Aber wenn man das schafft, dann kann man aus meiner Sicht da auch sowas wie eine Markenpersönlichkeit etablieren. Und ich würde sogar argumentieren, dass wir in Deutschland mit unserer Kundenbasis auch eine präferierte Wahl sind. Also die Kunden kaufen gerne bei uns ein. Es ist eher so, dass wir müssen es schaffen, die Kundenwünsche zu befriedigen und die Leistungen, die sie erwarten, auch zu bringen. Aber wenn wir das tun, dann wollen die Kunden auch zu uns. Mhm. Das ist ja ein Riesenvorteil gegenüber anderen, die komplett neu in den Markt eintreten und sich überhaupt erstmal einen Reason to Buy erarbeiten müssen.
Ja, voll. Ihr habt ja zum Beispiel auch eine Telefonberatung. Ne? Ich habe das selber auch schon mal genutzt, weil ich etwas überfordert war beim Kauf eines Bügeleisens. Aber das ist zum Beispiel auch eine krasse Nahbarkeit. Ne? Ich rufe da in Hamburg an, so hier, könnt ihr mir mal helfen? Wenn ich da Bügeleisen eingebe, bin ich ein bisschen überfordert. Also das ist ja auch einfach ein Wahnsinns Service. Wir haben noch gar nicht so über Zahlen und KPIs gesprochen. Willst du ein paar Zahlen nennen zur Einordnung?
Gerne. Das kann ich machen. Also so klein sind wir auch wieder nicht. Ja, ich habe das vielleicht so ein bisschen geschildert, so das gallische Dorf unter dem römischen Empire oder sowas in der Art. Also so klein ist Otto auch wieder nicht. Also wir haben über 12 Millionen aktive Kunden und Kundinnen. Das ist, wenn man sich überlegt, dass es so ungefähr 60 Millionen E-Commerce-Shopper gibt in Deutschland, dann sind das ungefähr 20%, wenn man so will, anteilig an E-Commerce-Shoppern. Wir haben aber auch viele Familien, die dann durch einen, wenn man so will, Repräsentantin auf Otto auftauchen. Also ich würde sagen, die Haushalte, in denen wir sind, gibt uns Zugang zu deutlich mehr Kundinnen und Kunden. Mhm. Wir haben so ungefähr, wir gehen so in Richtung 7 Milliarden Euro GMV. Das müssen wir jetzt ganz genau kommunizieren zur Bilanzpressekonferenz. Da kommen wir nochmal hin. Aber jetzt auch kein signifikant kleiner Anteil am gesamten E-Commerce-Volumen. Wenn man jetzt sagt, es sind irgendwie 90 Milliarden E-Commerce-Volumen in Deutschland, 7-8% Marktanteil nach GMV. Und natürlich, wenn man sagt, okay, wir sind vertreten bei 20% der Kundinnen und Kunden, 7% Marktanteil, da geht natürlich noch was. Ja, also nicht, man kann jetzt nicht alle E-Commerce-Käufe eines Haushalts komplett, oder also wir können es gerne versuchen, aber ich würde jetzt immer nicht davon ausgehen, aber wir können unseren Marktanteil deutlich ausbauen. Wir haben ungefähr 34.000 Marken, das muss man sich auch mal vorstellen.
Wahnsinn.
Also genau, wir haben gerade über Marke gesprochen. Natürlich, ne, über die Sortimentsbereich, wenn wir von Mode zu Sport zu Technik, also Haushaltselektronik, Consumer Electronics, Möbel, Einrichtung und weitere Sortimente, das waren die Schwerpunkte, weitere Sortimente, da kommt man dann schnell an 34.000 Marken vorbei und für knapp 18 Millionen Produktvarianten. Und natürlich ist es erstmal eine sehr, sehr breite Auswahl, ne? Und da kommen wir zurück zu einem Punkt, den du erwähntest, nämlich Beratung. Also du sprachst ja gerade von der Telefonberatung, so was für ein Bügeleisen brauche ich ja eigentlich. Ich glaube, dass diese Expertise, die wir da haben, diese Sortimentskompetenz, die ja nicht nur ein reiner Zufall ist, aus algorithmischer Zusammensetzung, als reiner Service aus Conversion Rate, Daten, Traffic, Personalisierung, sondern die ja auch damit zu tun hat, dass die Kategorie, Expertise ja tief verankert ist, zum Teil auch seit vielen Jahren.
Und das als Vollsortimenter, ne?
Also ja, genau,
als Vollsortimenter. Ihr habt einfach sehr viele Produkte, ja.
Sehr viele Produkte und sehr viele Leute, die sich damit auch auskennen. Und natürlich auch also Marktplatzpartner, die auch wiederum Experten sind für ihre Sortimente. Dieses Know-how der Kundin zu kommunizieren, zum Teil auch digital oder zumindest dann, wann und wo sie das auch will, das ist natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil, ne? Weil du konfrontierst nicht einfach nur mit PDPs, also mit Produktdetailseiten oder Rankings in irgendwelchen Suchergebnislisten, sondern da gibt es auch eine Story. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich komme gerade von der CES, das ist diese Consumer Electronics Messe in Las Vegas. So ein Riesending. Ich glaube, weiß ich nicht, 140.000 Teilnehmer, 4.500 Aussteller, irgendwie Companies aus 150 Ländern. So, jeder hat eine Story. Dieses Jahr, wahrscheinlich so ähnlich wie letztes Jahr, aber dieses Jahr ganz besonders, ist die Story KI, AI, überall, in jedem Produkt. Und dann zum Teil auch sehr, sehr spannend. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Ja? Also man läuft über die Messe, dann geht es um einen Fernseher. Und auf den ersten Blick, ja, die Fernseher sehen alle super aus. Also man guckt ja, man achtet als erstes aufs Bild. Oh, alles hell, ganz viele Farben, alles super. So, und dann hört man zu. Und die Geschichte des Fernsehers ist aber im Wesentlichen eigentlich eine ganz andere. Nämlich, Bild ist super, können die alle. Aber wenn ich mir was angucke und ich die Dialoge nicht verstehe, weil die irgendwie total leise abgemischt sind. Hingegen, wenn irgendeine Action-Szene losgeht und die Verfolgungsjagd startet, höre ich nichts mehr, weil da brummt die ganze Hütte. Und am Ende habe ich gar keinen Spaß, den Film zu gucken oder die Sendung, weil ich die ganze Zeit an der Fernbedienung leiser und lauter mache, weil ich mit dem Mastering nicht klarkomme. So, was kommt dazu? Eine Produktinnovation, die dann da heißt, okay, drück einfach den Knopf auf der Seite der Fernbedienung und sag, mach mal bitte die Dialoge ein bisschen lauter und den ganzen Rest ein bisschen leiser, damit ich das Ding vernünftig hören kann. Die KI übersetzt das in eine Systemsteuerung und eine Art irgendwie Equalizing und Mastering. Und das ist ja ein Riesennutzwert. So, wie kriegt man das kommuniziert? Weil das hat nichts mehr zu tun mit Bildschirmdiagonale oder Helligkeit gemessen in Nits oder ähnlichem. Das sind keine Tech-Specs, das sind Geschichten. Und diese Geschichten zu kommunizieren als Kaufberatung, am besten noch zu verbinden mit einer Abschichtung von, was ist irgendwie gut, was ist besser und was ist am besten. Das ist eine Art von Verkaufserlebnis, die setzt sich schon ein bisschen ab von dem, was wir jetzt sehen, über irgendwie Suchergebnislisten und Ranking und dann Preiskampf und ähnlichem. Und darauf, also das ist unsere Perspektive zumindest, ne, wir lassen es gerne streiten, aber wir denken, dass die Kundinnen und Kunden auch Lust darauf haben und denen das auch Spaß macht. Und die auch diese Geschichte, diese Beratung, diese Story auch mitkonsumieren als Teil des gesamten Erlebnisses.
Mhm. Und das eine ist ja so dieses Visionäre, wir stehen für Qualität, Vertrauen, Expertise, bei uns triffst du eine gute Entscheidung. Was sind deine konkreten Doings, mit denen du dich beschäftigst, um das in diese Richtung jetzt auch weiter voranzutreiben, die du beschrieben hast?
Klar, also in gewisser Weise geht es erstmal ums Sortiment. Also, also da kann man auch unterschiedlich drauf blicken. Es gibt ja auch viele, die sagen, eigentlich die spannendsten Plattformkonzepte, die sind relativ sortimentsagnostisch und haben eigentlich gar kein Working Capital, keine Assets mehr, sondern das ist eine reine Konfiguration von Demand auf der einen Seite und dann, sagen wir mal so, Supply Chains, die konfiguriert werden auf der anderen Seite und man selbst ist eigentlich nur der Marktplatz.
Ja, das ist komplett anders, ne? So wie das bei Shein zum Beispiel, genau. Die 10.000 Designs oder was pro Tag launchen und auch nur ein Bruchteil davon wird überhaupt gefertigt, je nachdem, wie es nachgefragt wird, ne? Also,
Das ist komplett anders, auch ein spannendes Modell, aber ich denke, in der Welt, in der wir uns jetzt bewegen, wo kommt Qualität, Expertise, Relevanz her? Wir starten mal mit den Sortimenten, weil letztendlich, also was will ich da? Also ich bin ja nicht, bin ja quasi nicht auf Instagram oder Facebook, also wenn ich nur Social Media konsumiere, also ich will Gegenstände und idealerweise zu einem vernünftigen Preis und, wenn es geht, mit einem einzigartigen Service. Ja, und ich meine jetzt nicht nur das Lieferversprechen, sondern auch so Dinge wie, ich kaufe eine Waschmaschine zu einem super Preis, wenn ich brauche mit Finanzierung, dann wird die mir zu einem Wunschtermin geliefert, irgendwie in den vierten Stock getragen, dort angeschlossen, das Altgerät wird mitgenommen. Also das ist eine Erfahrung, die da kommt schon viel zusammen, ne? Mhm. So, weil wir starten aus den Sortimenten und entwickeln das Angebot. So, und da würde ich jetzt sagen, das ist aber ein Core Belief mit, again, da kann man sich auch streiten und dem muss man nicht zustimmen. Ich hätte jetzt gesagt, die Prämisse wäre, wir wollen das Sortiment just right und nicht just in case. Was heißt das jetzt? Ja, also das heißt, dass eben genau dieses unendliche Regal, jeder Artikel, egal was das für ein Ding ist, Hauptsache gelistet und rauf damit und den Rest macht die Personalisierung und die Suchmaschine, das wäre jetzt nicht unser Angang.
Also nicht mehr ist mehr.
Genau, nicht mehr ist mehr. So, und natürlich, da gibt es andere Philosophien, ne? Also teilweise inhärent in Slogans. Also, ne? Also will man eigentlich einfach nur alles listen und wir würden sagen, nee, wir brauchen nicht alles, wir brauchen die Sachen, die relevant sind. Und das beginnt mit einer Perspektive auf, okay, was braucht man denn jetzt, wenn wir jetzt, nehmen wir irgendeinen Sortimentsbereich, Home Appliances, so. Irgendwie weiße Ware. Okay, gut, weiße Ware ist vielleicht nicht das Spannendste jetzt und keine Ahnung, viele Menschen sagen, Hauptsache es funktioniert. So, aber wir können durchaus eine Perspektive anbieten, was heißt denn jetzt hier eigentlich Qualität und was gibt es für unterschiedliche Use Cases und wie können wir Geschichten darum erzählen? Und damit starten wir und dann überlegen wir erst, wer erfüllt denn jetzt eigentlich dieses Sortiment? Das kann der eigene Händler sein, das kann der Marktplatz sein, das können noch weitere Modelle sein. Wichtig ist, dass wir die relevanten Artikel bekommen, die relevanten Stories und dass wir die Expertise, die wir haben und auch die Expertise, die die Partner haben, nutzen können für die Customer Experience. Und nochmal zurück zu den Partnern. Die Marktplatzpartner sind in vielen Bereichen absolute Spezialisten. Wenn wir uns einmal vorstellen, nehmen wir mal einen Sortimentsbereich wie Sport oder Outdoor. Die Outdoor-Ausstatter, die wissen ganz genau, welchen Rucksack für welche Wanderung und wie viel Litern und was für eine Hose und wie wasserdicht und welches Schuhwerk und wann brauche ich fest und wann brauche ich leicht. Und diese Expertise, die wollen wir natürlich nutzen. Wir wollen ja nicht den einen übrig gebliebenen Wanderstiefel mit absolutem Rotpreis dann irgendwie noch auf die Plattform jagen, sondern wir wollen die Expertise haben, Wanderschuh. Und die Kundin kommt und kann sich da dann informieren, hat das relevante Sortiment und an dieser Experience wollen wir arbeiten. Und das ist schon ein bisschen anderer Ansatz.
Aber es hat ja auch ein bisschen was mit Kuratieren zu tun, ne? Was ich als absolut notwendig erlebe als Kundin. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wandern, ich möchte einen Wanderschuh haben, klar, das ist cool, wenn der jetzt nicht 300 Euro kostet, aber im Endeffekt brauche ich einen guten Schuh und bin froh, wenn mich jemand dabei begleitet und ich mich nicht selber auch super aufwendig mit dieser Kaufentscheidung beschäftigen muss. Ne? Wobei da ist es auch schon wieder unterschiedlich. Ne? Tesafilm will ich einfach kaufen. Also kann ich mir auch vorstellen, dass wenn du denkst in Sortiment und dann auch erstmal unabhängig davon, woher das Sortiment kommt, so in der Art, Was denkst du noch darüber hinaus dann als nächsten Schritt? Weil Sortiment ist dann ja auch nicht Sortiment, ne? Wenn du weiße Ware, klar, das sind relativ hochpreisige Produkte, ne? Aber das bedeutet dann ja wiederum auch was anderes bei Batterien. Also kategorisiert ihr das oder?
Na ja, absolut, ja. Wir kategorisieren das. Wir teilen das Sortiment auf. Starten mit einer Perspektive auf Marken tatsächlich. Was gibt's für etablierte Marken, die eine extreme Strahlkraft haben? Übrigens, das muss man je Sortimentsbereich unterschiedlich betrachten. Also in Möbeln, also wie viele Möbelmarken kennen wir? Klar, gibt's im High-End gibt's natürlich ein paar sehr, sehr bekannte. Jetzt in dem Markt, in dem wir unterwegs sind, gibt's nicht so viele Möbelmarken. Ne? Gibt's ein paar, aber nicht so viele. Aber nehmen wir mal einen Bereich, in dem es Marken gibt, dann fangen wir damit an. Was sind die etablierten, die eben über Dekaden eine Position im Markt generiert haben, wo sie einfach wahnsinnig Demand bündeln und Traffic treiben und anziehen. Dann gibt's welche, die einen soliden Mittelbau bilden und natürlich wollen wir auch da stark vertreten sein. Dann gibt's aber auch welche, die up and coming sind, mit denen wir gemeinsam wachsen können und die einen gewissen Platz haben in der Sortimentsstrategie, weil wir zusammen glauben, da gibt's Geschichten, die wir erzählen können. Lass uns an denen zusammenarbeiten, mit unseren Advertising Services zum Beispiel zusammen und die dann gemeinsam groß machen. Dann gibt's aber auch Eigenmarken. Wir haben unsere Hanseatic, die mittlerweile einen sehr signifikanten Marktanteil in den eben erwähnten Home Appliances Bereichen ausmacht. Wir haben auch unsere Lascana Markenwelt, die sehr, sehr erfolgreich ist. Wahnsinnig erfolgreich.
Oder?
Genau. Genau. Und so. Und dann gibt's einen Platz für Eigenmarken. Und dann gibt's einen Platz für substituierbares, austauschbares Sortiment, aber in Dosen. Okay? Und das ist jetzt der Unterschied. Ne? Also wenn man jetzt einen komplett offenen Marktplatz hat, dann würde man sagen, okay, also so, dieses ganze substituierbare Sortiment übernimmt vielleicht sogar den größten Anteil und dann auch an der Sichtbarkeit. Und dann passiert was im englischsprachigen Bereich manchmal Plattform Decay genannt wird. Es gibt auch noch einen anderen Begriff dafür. Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen im Podcast, aber sonst müsst ihr das nachher rausnehmen. Enshittification, geprägt von Cory Doctorow. Und was bedeutet das? Plattform Decay ist, wenn eben dieses substituierbare, austauschbare, mit etwas minderer Qualität quasi überhand gewinnt und übernimmt. Und teilweise sind die Kundinnen und Kunden komplizenhaft in diesem Prozess. So, was heißt das, ne? So, Steve Jobs sagte mal, finde ich ganz spannend, ich hoffe, ich attribuiere das jetzt richtig, sagte mal, you can't expect customers to know what they want. So, und was heißt das für mich in diesem Zusammenhang? Klar, sagen Kunden dann auch mal ja zu einem Produkt mit minderer Qualität, mit austauschbarem Design, mit Beliebigkeit und sagen, okay, das kommt hier zu einem Preis. Hier kann eigentlich niemand Nein sagen. Also das muss man einfach irgendwie mitnehmen.
Ja, oder auch Produkte, die mir nicht so wichtig sind, ne? Wo ich nicht so eine hohe Emotionalität einfach habe. Ne?
Genau, und dann lädt man sich eben voll mit viel Kram, fühlt sich danach aber auch nicht wirklich super. Ja, ich würde diese Erfahrung so ein bisschen analog sehen zu Fast Food oder so, ne? Irgendwie holt man sich den Burger dann doch auch mal, fühlt sich aber eigentlich nie so richtig gut danach, so. Und über Zeit, mit dieser Komplizenschaft, ne, ist das ja ein System, was sich selbst beschleunigt. Das heißt, man sieht dann auch mehr von diesen austauschbaren Produkten, greift dann häufiger zu. Und dann entsteht eben Plattform Decay, so. Und dann wird das eben nicht mehr attraktiv, das Angebot. Und man muss immer wieder so ein bisschen nachsteuern. In diesem ganzen Portfolio, was ich eben versucht habe zu skizzieren, mit Marken mit hoher Strahlkraft, Marken, die up and coming sind, Eigenmarken, vielleicht mit Attacker- oder Challenger-Marken und dann ein gesamtes Angebot bauen und dann gibt's einen Platz da drin für dieses austauschbare, etwas beliebige, aber eben nicht den Löwenanteil. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Wenn wir über Kuratierung sprechen, ne, das, was dann so ein bisschen im Kopf entsteht, glaube ich, ist so das Bild von diesem handerlesenen und extrem mühsam, händisch, also wenig automatisiert, wenig systemgestützt, wenig datengestützt.
Und ich denke auch bei Kuration immer noch an einen Menschen, der es auswählt sozusagen.
Genau.
Das Persönliche, der hat sich Gedanken gemacht, der weiß es, was richtig ist.
Ja. Genau, der kennt im Zweifel die Lieferanten persönlich, er oder sie kennt die Lieferanten und kann die Geschichte erzählen. Das Extrembeispiel für mich in dieser Metapher ist, es gibt tatsächlich in Tokio gibt's einen Buchladen, der heißt Morioka Shoten. Und in diesem Buchladen gibt es tatsächlich nur ein Buch.
Okay.
So. Und ich bin mir nicht sicher, ob das noch Retail ist oder schon Konzeptkunst. Bisschen unklar. Aber es wird so hart kuratiert. Es gibt pro Monat, glaube ich, nur ein Buch. Wir reden nicht darüber. Ja? Also das ist irgendwie cool, das hat seinen eigenen Charme, aber darüber reden wir nicht. Wir wollen ja Commerce skalieren. So. Und natürlich kann man auch Kuratierung skalieren. Und daran arbeiten wir mit verschiedenen Instrumenten, dass wir sowohl die Brandlandschaft, die Sortimentslandschaft, die Stories, aber auch die Promotions, also die Aktivierung, die wir da erzählen, permanent spannend und neu halten und dann zielgruppengerecht aussteuern. So, da kommt dann schon deutlich mehr Automatisierung ins Spiel. Das Erlebnis allerdings ist eins von kuratiert und für mich relevant. So, aber auch das ist nicht, es ist nicht der One-to-One personalisierte Superfeed, wie jetzt auf den sozialen Netzwerken, sondern es ist eben eine Mischung aus Geschichten, die wir quasi an alle ausspielen, In-Session-Data und starke Personalisierung aufgrund von, was ich mir schon angeguckt habe, schon gekauft habe. Und dann natürlich diesen segmentspezifischen Themengebieten. Ja, wenn ich mich für Sport interessiere und Sportauto, dann zurück zum Rucksack und Wanderschuh.
Klar, also wenn ein Vollsortimenter über Kuratieren spricht, dann ist man bei Personalisierung, dann ist man bei Technologie, ist klar. Aber ich will zum Beispiel auch nicht bei jedem Produkt, das ich kaufe, eine mega Storyline und manche Sachen will man halt einfach erledigen sozusagen. Klar. Ich denke jetzt auch an die Windeln oder sowas.
Ja.
Und andere Sachen, da habe ich dann Bock, mich damit auseinanderzusetzen, auf jeden Fall. Wie viele Partner habt ihr auf dem Marktplatz?
So ungefähr 6.500. Das fluktuiert immer so ein bisschen, aber im Grunde in der Tendenz auf Wachstum.
Ja, das war auch in meiner Vorbereitung, als ich dich gegoogelt habe, Boris Evenstein. Da kamen auch direkt Artikel zu diesem Thema Partnermanagement, weil ihr, glaube ich, auch ein paar letztes Jahr ausgelistet habt. Habt aber jetzt in Summe, glaube ich, mehr als zum Zeitpunkt deines Amtseintrittes. Wie herausfordernd ist das denn, das Partnermanagement, die Partner zu managen, die Services, die die anbieten, weil die sollen ja auch in das Markenversprechen passen, was Otto.de wieder hat.
Ja. Ja, gerne. Dazu kann ich auf jeden Fall was sagen. Also zunächst mal, gut, dieser Wert, die Anzahl Partner, der fluktuiert immer so ein bisschen. Ne? Es melden sich Partner ab, die sagen, okay, mit dem aktuellen Provisionsschema können wir nicht arbeiten, wir sind vielleicht zu klein, melden sich ab und fokussieren sich auf andere Kanäle, was auch total in Ordnung ist. Ja, was für uns wichtig ist, ist, dass die Partner, die mit uns arbeiten, sich auch committen. Und das bedeutet, dass sie Verfügbarkeit vorhalten, interessante, relevante Ware für unsere Kundinnen und Kunden vorhalten, Content-Standards erfüllen und so weiter. Und dann gibt es eine ganze Reihe. Also wir wollen eigentlich, dass unsere Partner all-in gehen auf Otto und dann wachsen können. Und es gibt starkes Wachstum. Ja, ich hatte in einem dieser Interviews mal erwähnt, dass wir von einem Marktplatzwachstum von über 20% im GMV ausgehen. Also das war zu der Zeit des Interviews. Und das ist auch nach wie vor unsere Perspektive darauf. Das heißt, es gibt starke Wachstumsmöglichkeiten auf dem Otto-Marktplatz für Partner, die all-in gehen, ja, die sich committen auf unsere Mission und auf unsere Standards. Und das muss man jetzt auch im Kontext sehen. 20% Wachstum, das sehe ich jetzt nicht an jeder Stelle in der Retail-Landschaft oder in der deutschen Volkswirtschaft. Ja, also insofern würde das erstmal verbuchen als relevante Opportunität. Jetzt kommen wir zu ein paar von diesen Standards. So. Oder lass mich vielleicht noch eine Sache vorher sagen. Der Marktplatz ist von unserer Grundeinstellung her auf Wachstum eingestellt. Also wir wollen mehr Partner. Wir wollen dieses Jahr, dieses Geschäftsjahr 25 plus minus 500 Partner, vielleicht mehr, vielleicht weniger, aber mindestens mal in die Richtung ausbauen. Weil wir nach wie vor der Meinung sind, es gibt so viele Sortimentsbereiche, so viele Produktbasisklassen, wie wir das nennen, also quasi Sub-Sub-Kategorien, in denen wir noch nicht ausreichend stark vertreten sind. Und es gibt so viele Nischen- und Spezialistenbereiche, beispielsweise Sportdisziplinen, wo wir einfach die Expertise noch nicht haben und dringend Partner brauchen, die Inkrementalität bringen, Expertise und Qualität. Und da gibt es so einiges an Standards, die wir nutzen, um das zu messen. Kann passieren, dass ein Partner diese Standards nicht erfüllt und dann nicht gelistet wird. Kann auch passieren, dass ein Partner über die Retourenquote, die Reklamation, die Cancellations, die Kundenrezension unsere
das
Standards...
Das Problem haben aber, glaube ich, alle Marktplätze. Ja?
Genau, das haben alle. So, das ist an sich jetzt nicht, Otto geht da besonders aggressiv gegen Marktplatzpartner vor, absolut nicht. Ja? Also im Gegenteil, meine Message ist, wir sind open for business. Wir wollen starke Partner, die mit uns wachsen wollen, aber eben auch keine Beliebigkeit. Also die eben erwähnten Restposten in Größe 37 von der Vorvorsaison, die sind im Zweifel für unseren Marktplatz nicht das Relevanteste.
Nachvollziehbar. Und ist das dann aber nicht auch irgendwo eine Gratwanderung? Ich meine, du hast das ja auch ausführlich beschrieben, wie du die Sortimentsgestaltung siehst. Man steht doch aber irgendwo in Konkurrenz. Oder? Also ich meine, wenn man seine Eigenmarke hat und man hat weitere Marken, die dann über den Marktplatz ongeboardet sind, irgendwo stehen die Sachen ja im Regal nebeneinander so in der Art. Klar, Retail Media spielt da sicherlich auch noch eine Rolle, aber
absolut.
Das ist doch eine herausfordernde Sache, oder?
Ja, also klar, es gibt Bereiche, die sind inkrementell. Also da gibt es natürlich irgendwie Nischen, die gefüllt werden. Aber es gibt auch Bereiche, die sind nicht inkrementell, sondern da gibt es Wettbewerb. So. Und dieser Wettbewerb ist in Summe aus meiner Sicht gut. Vor allen Dingen gut für die Kundin, aber auch gut für alle Beteiligten. Ne? Es muss einen hohen Standard geben an Content-Qualität. Es muss Relevanz geboten werden im Sortiment. Es muss zu einem attraktiven Preis angeboten werden. Und darüber hinaus noch, es muss auch das Gefühl aufkommen, da geht was auf Otto, da passiert was. Heute ist ein spezieller Deal, das ist ein Angebot, es ist ein Offer too good to refuse. Also diese Mühe muss man sich dann auch machen, um die Sortimente entsprechend zu aktivieren. Und die Competition in dem Fall ist eher ein Treiber dafür, diese Arbeit gut zu machen. Wir würden uns vor dieser Competition nicht verstecken. Diese Competition ist sinnvoll. Es gibt Bereiche, wo sie vielleicht weniger nützlich ist. Also wie viel schwarze T-Shirts braucht man im Regal? Ja? Vielleicht nicht 22.751. Aber generell hilft es uns eher auf allen Seiten, auf der Partnerseite, auf der Händlerseite, im gesamten Marktumfeld besser zu werden.
Kann ich gut nachvollziehen. Wenn wir über Wettbewerb sprechen, was würdest du sagen, machen Temu und Shein gut? Sie sind ja offensichtlich sehr beliebt bei deutschen Kunden und Kundinnen.
Ja, ich finde, die Geschwindigkeit ist das Interessanteste, wenn ich ehrlich bin. Ab und zu wird mal so von China Speed gesprochen. Und die Geschwindigkeit finde ich spannend. Also schnell neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, schnell zu produzieren, größere Hindernisse zu überwinden und Lösungen zu finden. Also dieses Tempo der neuen Marktteilnehmer ist spannend und bringt uns dazu, uns stärker zu fokussieren auf, was wirklich wichtig ist und auch ein ganz anderes Tempo anzunehmen, als das vielleicht in der deutschen Industrie in der Vergangenheit so üblich war. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und noch eins vielleicht, ich glaube, auf meiner letzten China-Reise hatte ich mal dieses Sprichwort mitbekommen, blow air when there's no wind. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein chinesisches Sprichwort ist oder nicht. Ja, das wurde mir so zugetragen und übersetzt auf Englisch. Aber sei es drum, ich finde diesen Gedanken, to blow air when there is no wind, zu aktivieren, wenn es eigentlich gar keinen so richtigen Anlass gibt, das finde ich spannend, das müssen wir leisten, das können irgendwo Daily Deals sein, das können so FOMO-generierende Kurzfristangebote sein, das kann so ein Late-Night-Abend-Shopping-Deal sein, aber diesen Drang, diese Energie, was stattfinden zu lassen, ohne dass es dafür extra Black Friday sein muss oder End-of-Season-Sale oder sowas in der Art, das können die asiatischen Spieler gut und davon können alle Beteiligten im Markt auch lernen.
Das finde ich richtig gut. Das ist auch ein richtig guter Schluss. Da steckt so viel Optimismus drin und so viel Kraft und auch so dieses, wir ruhen uns jetzt nicht aus. Das ist eine super gute Sache. Boris, ich danke dir für deine Retail Insights und deine Einblicke, die du hier mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Vielen Dank, Caro.
Ja, ich hoffe, ihr fandet diese Podcast-Folge genauso spannend und erkenntnisreich wie ich. Wir behalten für euch die wichtigsten Retail-Themen im Auge. Abonniert gerne unseren Kanal, bewertet uns gerne, schreibt mir gerne bei LinkedIn. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.